Es ist ein Vorrecht, hier stehen zu dürfen, denn seitdem es Corona gibt, vorher war mein Leben voll. Ich bin jedes zweite Wochenende unterwegs gewesen und unter der Woche auch oft noch. Und ja, ansonsten war ich an meinem Computer, habe organisiert, geplant und auf einmal mit 180 vor die Wand gefahren. Das war nicht leicht und in solchen Zeiten stellt man sich natürlich auch immer die Frage, wer bin ich denn jetzt, wenn ich das, was ich immer tue, nicht mehr tun kann. Aber ich habe sehr früh in meinem Leben erlebt, dass Krisen Chancen sind. Chancen, nochmal über sein Leben nachzudenken, umzudenken, vielleicht auch Weichen anders zu stellen. Und davon möchte ich heute etwas erzählen. Ich habe ein Handout gemacht, wo die wichtigsten Punkte draufgeschrieben sind. Das ist für die organisierten Menschen, die auch mitschreiben. Und dann müssen sie nicht alles mitschreiben. Man kann das aber auch einfach zur Seite legen und mir einfach zuhören. Und man weiß, die wichtigsten Punkte sind dort festgehalten. Ja, also das Thema heißt meine Krise, Gottes Chance. Warum habe ich diese beiden Bilder gewählt? Ich kann mich noch gut erinnern, ich war mit dem vierten Kind hochschwanger. Wir wohnten in einem kleinen Reihenhaus und abends ging mein Mann nochmal in den Briefkasten und sagt, guck mal, unsere Vermieterin hat geschrieben, wir machen auf. Und dann schreibt sie gerade noch rechtzeitig am letzten Tag, wo es möglich ist, kündige ich Ihnen hiermit Ihr Haus in 3 Monaten. Und ich lebte schon lange mit diesem Satz, Krisen könnten Chancen sein. Und dann habe ich gesagt, ich will mich keine Minute darüber ärgern, sondern Gott, wenn du uns dieses Haus nimmst, hast du etwas Besseres für mich. Und so war halt, ne? Was ist, wenn mein Haus zusammenbricht, kann ich glauben, dass Gott ein anderes Haus für mich hat, was vielleicht noch viel besser ist. Ich habe diesen Vortrag in 5 Teile geteilt. Das erste ist, meine Aussage ist, Gott zieht uns in Krisen zu sich. Das zweite ist, Gott hilft uns in Krisen, zu uns selbst zu finden und damit auch zu anderen. Dritter Punkt, Gott gibt uns das Werkzeug des Dankens in Krisen. Viertens, Gott prüft uns in Krisen und lehrt uns, seine Gebote ernst zu nehmen. Und fünftens, Gott gibt uns das Werkzeug des Vergebens in Krisen. Wir beginnen mit dem ersten, Gott zieht uns in Krisen zu sich. Also meine Erfahrung ist mittlerweile, dass ich glaube, dass die wenigsten Menschen eine tiefe Beziehung zu Gott bauen, wenn es ihnen gut geht. Die meisten Menschen brauchen Krisen dafür. Und so war es auch in meinem Leben. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Ich bin jeden Sonntag im Gottesdienst gewesen mit meinen Eltern. Und ich würde das heute rückblickend sagen, ich war christlich sozialisiert. Ich kannte die 10 Gebote, ich bin erzogen worden, nicht zu lügen, nicht zu stehlen, aber ich hatte keine persönliche Beziehung zu Gott. Ich wusste nicht, dass er ein Interesse an meinem Leben hat und dass er auf Gebete antworten kann, dass er die Führung in meinem Leben übernehmen will. Das habe ich irgendwo nicht kennengelernt. Es war mein 27. Lebensjahr. Ich war gerade fertige Ärztin geworden. Wir hatten 2 Jahre vorher geheiratet. Ich machte meine Ausbildung zur Hautärztin in Krefeld, wo ich wohne, am Niederrhein. Das ist ganz nah an der holländischen Grenze. Und auf einmal merkte ich, dass ich nicht mehr so leistungsfähig war. Mein Herz stolperte, ich war kaltschweißig. Mein Mann meinte dann, ja, du musst mehr Sport machen, du machst zu wenig Sport. Also versuch dich noch mehr zu leisten. Aber die Rhythmusstörungen wurden schlimmer, wenn ich Sport machte. Und so kam es dann eines Tages, dass man ein EKG machte, eine Herzschrift und feststellte, sofort auf die Intensivstation, sie haben eine ganz schwere Herzmuskelentzündung. Und dann lag ich auf der Intensivstation angeschlossen an ganz vielen Geräten und dachte, Gott, was wird jetzt aus meinem Leben, wenn ich nicht mehr als Ärztin arbeiten kann? Wenn ich keine Kinder kriegen kann. Mein Mann und ich, wir haben uns im Studium kennengelernt, im 3. Semester. Wir haben jede Prüfung zusammen gemacht und wir hatten ein Ziel, Doppelarztpraxis und 2 Kinder. Und was wird jetzt daraus? Und der Thomas, mein Mann, der hatte sehr früh, als er mich kennenlernte, gesagt, Ute, ich merke, mit welcher Begeisterung du Ärztin sein willst. Wärst du bereit, auch für Kinder zu Hause zu bleiben? Oder wärst du überhaupt bereit, Kinder zu kriegen? Und wenn du mir jetzt sagst, Kinder ist nicht in meinem Plan, ich will Oberärztin werden, Chefärztin, ich will Karriere machen, dann bist du nicht die Frau, die ich heiraten will, weil ich möchte Familie. Ich möchte nicht nur Ehe, ich möchte auch Familie. Es ist was anderes, wenn du keine Kinder kriegen kannst. Dann ist es Schicksal oder wie auch immer, oder wir können vielleicht auch adoptieren und so. Aber mir geht's jetzt nur um den Punkt, willst du keine Kinder? Willst du Karriere machen? Und damals habe ich gesagt, ja, ich will auf jeden Fall als Ärztin arbeiten. Ich möchte mit dir eine Doppelarztpraxis machen. 2 Kinder wäre aber okay. Ja, und jetzt lag ich da und dachte, boah, was ist jetzt, wenn ich keine Kinder kriegen kann, weil mein Herz das nicht mitmacht? Was ist, wenn ich nie wieder als Ärztin arbeiten kann? Und ich fiel in ein total tiefes Loch und habe gedacht, das hält unsere Ehe nicht aus, wenn das so weitergeht. Und komischerweise in so Zeiten, wenn es einem ganz schlecht geht, auf einmal denkt man auch wieder an Gott und sagt, wieso habe ich das denn jetzt verdient? Was habe ich denn falsch gemacht? Gott, warum mutest du mir das zu? Auf einmal klagt man einen Gott an, den man vorher in seinem Leben gar nicht so ernst genommen hat. Und so war das auch bei mir. Und ich dachte, Gott, ja gut, mein Vater, der kennt dich. Der war in russischer Gefangenschaft und der hat mir immer wieder gesagt, ich habe das nur durchgehalten, diese 4 Jahre russische Gefangenschaft, weil ich Gott kenne, weil ich Jesus Christus an meiner Seite hatte, weil ich eine Bibel hatte, die ich jeden Tag lesen konnte. Nur deswegen habe ich das überhaupt geschafft. Meine Mutter ist in einem Missionarshaushalt groß geworden, auf Sumatra 10 Jahre, weil ihr Vater dort ein Krankenhaus gebaut hat, als Arzt da gearbeitet hat. Sie hatte auch eine ganz tiefe Beziehung zu Jesus, aber ich nicht. Und ich habe dann so gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du dich mir jetzt offenbaren. Ich weiß es nicht. Ich denke nur, es muss dich irgendwo geben in diesem All, aber ich weiß es nicht. Ich kenne nur Menschen, die sagen, dass es dich gibt. Und ja, ich habe dann Menschen kennengelernt, die mir glaubhaft versichert haben, man kann diesem Gott begegnen, man kann mit ihm eine Beziehung bauen. Und ich habe mich dann mit einer Frau getroffen, die mir geholfen hat, diesen Weg zu gehen. Und ich bin dann eines Tages auf eine Tagung gefahren, eine christliche Tagung, 2 Jahre, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen worden ist. Und da habe ich gesagt, ich möchte jetzt mein Leben unter Gottes Führung stellen. Und mein Mann, der das alles nur so beobachtet hatte, der hatte gesagt, okay, ich fahre mit auf diese Tagung, aber nur, um auf dich aufzupassen. Du kannst nicht hier einfach eine Entscheidung treffen, nachher ist unser Leben komplett anders und ich kriege eine ganz andere Frau als die, die ich geheiratet habe. Das will ich nicht. Und wenn mir das nicht logisch erscheint oder du da Richtung Sekte abdriftest, dann verbiete ich dir das. Also sind wir zusammen auf diese Tagung gefahren und er hat sehr kritisch zugehört. Und am dritten Tag war die Frage, da hat jemand auf so einen Boden einen weißen Strich gezeichnet und hat gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Sie wissen ja auch, wenn Sie schwanger sind, sind Sie ganz schwanger. Oder Sie sind noch nicht halb schwanger, nur weil das Kind erst 4 Monate alt ist in Ihrem Bauch. Sie sind ganz schwanger. Also entscheiden Sie sich heute, entweder ganz Christ oder nicht Christ. Wir haben nichts davon, wie Sie sich entscheiden. Ja, aber wir möchten Sie heute vor diese Wahl stellen. Entweder Sie leben ganz im Reich Gottes oder gar nicht. Beides ist okay für uns. Es war wirklich kein Druck da. Das fand ich sehr, sehr heilsam. Und dann saßen wir beim Abendbrot. Und man guckt mich mein Mann so schelmisch an, wie er das manchmal macht. Und sagt, na, wie sieht es aus? Hast du dir schon einen Termin geholt? Und ich sage, ach, weißt du, Thomas, also wir haben ja jetzt 3 Tage immer so Vorträge gehört, wo einem auch klar wurde, dass man sein Leben nicht immer gut geführt hat und dass man auch einiges doch schon an Schuld auf sich geladen hat. Und jetzt sollen wir da so eine Beichte machen und dann unser Leben Jesus übergeben. So eine Lebensbeichte nannten die das. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Vor einem wildfremden Menschen da das auszubreiten, was ich falsch gemacht habe. Ich glaube, das kann ich nicht. Und dann sagte er, also ich bin evangelisch groß geworden, er katholisch. Endlich bin ich als Katholik im Vorteil. Das habe ich gelernt, von klein auf zu beichten. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Dann hat dieser Mann mich rechts überholt. Dann ist er noch vor mir den Schritt gegangen und hat sein Leben unter Gottes Führung gestellt. Jetzt war ich in Zugzwang. Also wir haben es dann am gleichen Tag gemacht, wie wir so vieles in unserem Leben am gleichen Tag machen. Also wir haben am gleichen Tag gesagt, Gott, du sollst jetzt der Herr in unserem Leben sein, wo wir noch gar keine Ahnung hatten, was das hieß. Also ich denke immer, das ist wie springen vom 10-Meter-Turm und du musst glauben, unten ist Wasser drin. Man hat keine Ahnung, was dann auf einen zukommt. Man hat nur irgendwo das Empfinden, das ist jetzt der richtige Schritt, das ist der richtige Weg. Und dann begann ein sehr spannender Weg mit uns beiden, Gott kennenzulernen, jeden Tag in der Bibel zu lesen, zu beten, uns mit anderen zu treffen, die uns geholfen haben auf diesem Weg und Gottes Stimme immer besser kennenzulernen. Was ist denn eigentlich eine Krise? Eine Krise ist eine allgemein schwierige, gefährliche Situation. Man kann auch sagen, es ist der Wendepunkt in einer Entwicklung. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit Corona infiziert ist, auf der Intensivstation liegt, eine Lungenentzündung hat, dann sagen die Ärzte, Krise ist der Zeitpunkt, wo ich weiß, es geht wieder ins Leben zurück oder es geht zum Tod. Das ist Krise, der Wendepunkt in einer Entwicklung. Ich war mal eingeladen bei jungen Mädchen, die wollten wissen, wie kann man denn heute 7 Kinder kriegen? Also das muss doch nicht mehr sein und warum überhaupt und wie kann man heute überhaupt eine moderne Frau sein? Und dann hat eines der Mädchen mich gefragt, Frau Horn, Treue ein Leben lang, das gibt's nicht. Das gab's vielleicht zu den Zeiten meiner Großeltern, aber heutzutage, und ehrlich gesagt, ich stelle mir das stinklangweilig vor, immer nur mit einem Mann an der Seite, also ich glaube das nicht, dass es das gibt, Treue. Ich habe da aber noch keine richtige Antwort drauf gehabt. Aber es gibt Gedanken und Sätze, die haken sich so ein in den Kopf und man wird sie nicht mehr los. Und ich bin nach Hause gefahren, habe gedacht, warum ist das so schwer, treu zu sein? Ist es nicht mehr möglich, treu zu sein? Und dann habe ich diesen Weg so vor mir gehabt und auf einmal kamen mir alle Krisen in unserer Ehe vor. Die kleinen und die großen. Die kleinen, wenn wir uns verabredet hatten und einer war unpünktlich. Oder die Großen, ja, als ich diese Herzmuskelentzündung hatte. Und ich habe gedacht, so am Tiefpunkt einer Krise, an dieser tiefsten Spitze, ist immer die Frage, fliehe ich, gehe ich weg und sage, ich halte es nicht mehr aus, ich schaffe es nicht mehr. Oder doch, ich gehe wieder mit diesem Menschen weiter, aber die nächste Krise kommt. Und mir ist auch klar geworden, dass selbst gute Dinge, zum Beispiel die Geburt des ersten Kindes, kann eine massive Krise auslösen. War man auf einmal von 2 auf 3, man schläft nicht mehr richtig, dann hat man vielleicht eine Brustentzündung, weil man stillt. Und auf einmal denkt man, ja, so schön ist das auch nicht, hier ein Kind zu kriegen. Ist nicht nur alles schön. Löst eine Krise aus. Und irgendwann geht man wieder weiter. Und das Gute daran ist, wenn man Krisen gemeinsam durchsteht, das ist mit Freundschaften so, das ist in Beziehungen so, ist, dass die Beziehung hinterher stärker wird. Das Überwinden einer Krise bewirkt oft einen neuen Tiefgang in einer Beziehung und eine Gewissheit, dass auch andere Schwierigkeiten gemeinsam getragen werden können. Und ich weiß noch, als mein Vater starb, mein Vater war so mein Rückenwind, der immer an mich geglaubt hat. Ich war schlecht in der Schule, habe auch einmal 2 blaue Briefe nach Hause gebracht. Und mein Vater hat daran geglaubt, hat gesagt, du schaffst das, ich helfe dir. Der war immer mein Rückenwind, egal was ich gemacht habe, war er mein Rückenwind. Und als er starb, war das ganz furchtbar für mich. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, wir gehen gerade wieder durch eine Krise, Thomas. Ich bitte dich, ich bin im Moment nicht die Frau, die du dir vielleicht an deiner Seite wünschst. Ich muss jetzt mit dieser Trauer umgehen, mit diesem Abschied, mit diesem Schmerz. Aber du weißt doch, wir haben schon so viele Krisen zusammen gemeistert. Und diese Krise werden wir auch meistern. Und dann wird es auch wieder gut weitergehen. Und das ist eine ganz schöne Gewissheit auch in uns, in mir, dass diese Beziehung zu meinem Mann ganz viele Krisen schon ausgehalten hat. Und ich kann das aber auch auf die Beziehung zu Gott nehmen. Auch bei Gott ist nicht alles schön. Da gehen wir auch durch massive Krisen, wo wir auch vielleicht denken, ja, ich will weglaufen. Das Leben ist mir zu schwer an deiner Seite. Aber dann fragen wir wie die Jünger, wohin sollen wir denn sonst gehen? Wir haben niemand anderes und wir haben erkannt, dass du der einzige Weg für unser Leben bist. Und dann gehen wir weiter und dann machen wir wieder gute Erfahrungen mit ihm. Ein Jude soll mal gesagt haben, der Mensch lernt durch 3 Dinge. Er lernt durch Liebe. Es gibt Dinge, die kann ich durch nichts anderes lernen als durch Liebe. Dieses Angenommensein, wertvoll sein, nichts leisten müssen und trotzdem geliebt zu sein. Selbstwert bekommt man durch Liebe. Oder das zweite ist durch Arbeit. Diese Disziplin entwickeln, dieses wunderbare Gefühl, wenn was fertig ist. Das erlebst du bei Arbeit, durch Arbeit. Und das ist sehr schön, wenn man Arbeiten lieben lernt und dann auch etwas schaffen darf. Und das dritte ist, es gibt aber auch Dinge, die lerne ich nur im Leid. Zum Beispiel, was wahre Beziehungen sind, wahre Freundschaft. Das haben oft die Kriegsgeneration hat das oft gesagt. Es war zwar eine schwere Zeit, aber wir haben tiefe Beziehungen gebaut. Und im Leid erlebst du, wer wirklich dein Freund ist, wer wirklich mitgeht, wer wirklich durchträgt. Das erlebst du im Leid. Als Christen lesen wir viele Bibeltexte, wenn du unter dem Schirm des Höchsten sitzt und so weiter. Und du denkst, eigentlich müsste es ein Leben ohne Leid geben. Manche denken das auch für Ärzte. Ärzte müssten eigentlich auch ein Leben ohne Leid, ohne Krankheit kennen. Aber es ist nicht so. Wir sind nicht besser. Wir machen genau die gleichen Krisen durch wie andere auch. Aber wir haben eine andere Chance, damit umzugehen. Also meine große Chance war, in dieser Krise Gott kennenzulernen. Und ich muss noch viele, viele Krisen gehen. Bis heute gehe ich durch Krisen. Aber ich habe in diesen Krisen eine ganz, ganz tiefe Wurzel in Gott gründen können. Und ja, das ist dieser erste Punkt. Er zieht uns in Krisen zu sich. Der zweite Punkt ist, Gott hilft uns in Krisen zu uns selbst zu finden und damit auch zu einem anderen. Ich habe mal die provozierende Frage, mögen Sie sich, mögt ihr euch, wenn ihr in den Spiegel guckt? Oft sind wir sehr kritisch, wenn wir in den Spiegel gucken und sehen alles, was uns nicht gefällt. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, sich selber anzunehmen, sich selber zu mögen, um sich verschenken zu können. Und in der Bibel steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich muss sagen, ich habe da lange dran rumgeknabbert, mich anzunehmen, mich zu lieben. Ich weiß noch, als ich Anfang 20 war, wo mir mal die Frage stellt, schreib doch mal auf, was du gut kannst und was du nicht so gut kannst. Und bei nicht so gut hatte ich gleich 10 Punkte. Bei was ich gut kann, fiel mir gar nicht viel ein. Und dann habe ich überlegt, was sagen denn andere über mich? Ja gut, ich kann gut backen, ich kann gut kochen. Denke ich, da kann ich aber nichts mehr verkaufen. Also gut Geschenke aussuchen, konnte ich auch noch, Gastfreundschaft. Alles so Dinge, was man nicht zu Geld machen kann, habe ich gedacht. Sich selber annehmen ist gar nicht so einfach, Ja zu sagen zu sich selber. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass wir auf einem Eheseminar waren und da wurde gefragt, in welchen Bereichen eurer Ehe könnt ihr nicht gut miteinander reden. Es gibt rote Bereiche, die meidet man besser, gelbe, da geht's noch ganz gut und grüne, das ist gar kein Problem. Und ja, wir waren beide da und beide haben wir aufgeschrieben, wenn Ute krank ist, können wir nicht miteinander reden. Also nach dieser Herzmuskelentzündung, wo ich 3 Monate außer Kraft war, dann 3 Monate ganz langsam wieder in meinen Beruf zurückkam, Medikamente nehmen musste, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gesunden durfte, vergingen 18 Jahre, wo ich immer wieder schwere Herzrhythmusstörungen hatte, immer wieder krank war. Wir nie wussten, wo sind wir dran. Das dauerte 2 Wochen, 4 Wochen, 8 Monate war der längste Zeitpunkt, wo ich nicht schlafen konnte, wo es ganz, ganz schwierig war. Und so schrieben wir beide auf, wenn Ute krank ist, können wir in der Ehe nicht gut miteinander reden. Und jeder würde denken, das gibt's doch gar nicht, ihr seid beide Ärzte, das ist doch eure Kernkompetenz, in Krankheiten mit Leuten reden. Und ihr als Ehepaar schafft das nicht? Das verstehe ich nicht. Ich kann es doch verstehen, nicht verstehen. Aber wie war das bei uns? Also ich hatte wieder massivste Rhythmusstörung, ganze Nacht nicht geschlafen. Und Thomas fragte morgen, soll ich dir mal einen Tee machen? Und ich sage, nein, das zeigt mir ja nur, dass ich es nicht alleine kann. Dann sagt er, wie geht's dir denn? Wie hast du denn geschlafen? Ich sage, lass mich in Ruhe, ich will nicht darüber nachdenken. Er hat es doch gut gemeint, oder? Aber ich stellte meine Stacheln auf und ich wollte nichts von ihm haben. Ich wollte keine Liebesangebote haben. Warum? Weil ich mich selber nicht angenommen habe. Jetzt kamen wir mit dieser Hausaufgabe nach Hause, mit diesem Zettel, wenn Ute krank ist, können wir nicht miteinander reden. Und ich kann mich noch genau an den Augenblick erinnern, ich lag wieder im Bett, hatte wieder furchtbare Rhythmusstörungen, dachte an diesen Satz und betete, Jesus, warum ist das denn so, dass wir nicht miteinander reden können? Kannst du mir da irgendwie eine Antwort zu geben? Und dann habe ich auf einmal die Wahrheit gesehen, dass ich mich massiv abgelehnt habe in der Situation. Und auf einmal brach es aus mir heraus, als wenn ich in den Spiegel gucke und ich habe gesagt, Ute, ich hasse dich. Ich hasse dich, wenn du so krank bist. Ich will selber was leisten können. Ich will als Ärztin arbeiten. Ich möchte meine Kinder alleine großziehen können. Ich möchte nicht im Bett liegen und immer Rhythmusstörungen haben. Ich will das nicht. Ich hasse dich, Ute, habe ich gesagt. Ich hasse dich. Und das war die Wahrheit. In der Bibel steht, die Wahrheit macht uns frei, wenn wir sie erkennen. Und dann habe ich Gedanken gedacht, die ich selber nicht gedacht habe. So nenne ich das, wenn Gott zu mir redet. Dann denke ich Gedanken, die ich selber nicht gedacht habe. Und dieser Gedanke war, nimm dich heute an, fang an, dich zu lieben. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht. Ich kann mich nicht lieben, ich kann mich nicht annehmen. Und es kämpfte in mir. Es ist dieser Hass, den man hat, das ist eine unglaubliche Kraft. Und die loszulassen ist nicht leicht. Das ist auch, wenn man jemand anderen hasst, ist nicht leicht loszulassen. Und ich weiß nicht, gefühlt nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, Jesus, ich weiß, du liebst mich, auch wenn ich krank bin. Und ich will heute anfangen, mich zu lieben. Mehr habe ich nicht. Und ich glaube, das war einer der wichtigsten Punkte in meinem Leben, der wichtigsten Schritte, die ich gedacht habe und dann auch gesagt habe. Mein Mann kam nach Hause, guckte mir in die Augen und sagte, Ute, was ist passiert? Du guckst ganz anders. Ne? Man sagt ja oft, die Augen sind die Tür zur Seele. Er hat was gemerkt, gespürt. Ich sage, Thomas, das ist mir heute klar geworden. Ich hasse mich und deswegen kann ich dich auch nicht an mich ranlassen, weil wenn ich mich einigel, wie willst du an mich rankommen, wenn ich mich selber nicht mag? Und ich habe das gesagt, dass ich bereit bin, mich lieben zu lernen. Und dann konnte mein Mann sagen, ja, es tut mir auch leid, wo ich dich abgelehnt habe. Für mich war es auch nicht leicht, eine kranke Frau immer an meiner Seite zu haben, nie zu wissen, wo wir dran sind. Und ich habe so viel immer übernehmen müssen. Es tut mir auch leid, wo ich dich abgelehnt habe, wenn du krank warst. Und irgendwo hat man eine neue Ebene gefunden. Und ich habe angefangen, mich zu lieben. Und ehrlich gesagt, ich glaube, dass das ganz oft der Grund ist in Beziehungen, wo uns nicht gut läuft, dass wir uns selber nicht mögen. Und ich habe mal mit einem Chefarzt gesprochen, der war Frauenarzt. Und er sagt, Frau Horn, Sie arbeiten doch so viel seelsorgerlich. Erklären Sie mir das mal. Ich sage einer Frau die Diagnose Brustkrebs. Der Mann ist dabei. Der Mann ist super lieb zu ihr und der geht alle Wege mit und nach 8 Jahren ist die Ehe geschieden. Ich verstehe das nicht. Und ich habe dann gesagt, wissen Sie, ich glaube, das liegt daran, dass die Frau denkt, mein Mann kann mich gar nicht mehr mieden, denn ich liebe mich ja schon nicht mehr. Ich gucke mir in den Spiegel und sage, ich bin doch gar keine Frau mehr. Ich lehne mich ab. Und wenn ich mich ablehne, so wie ich das erlebt habe, stelle ich Stacheln auf und dann kommt der andere nicht mehr an mich ran. Und ich spreche zu vielen Frauen und oft sind die Frauen dann und weinen und sagen, genau, ich mag mich auch nicht. Aus den und den Gründen mag ich mich nicht. Das kann Verschiedenes sein. Das kann sein mein Aussehen, mein Geschlecht, meine Sünden, die ich begangen habe, meine Herkunft. Das kann so vieles sein, was ich an mir nicht mag. Und dann steht es zwischen dem anderen und mir. Und ich glaube, wir müssen versöhnt sein mit uns, um gute Beziehungen bauen zu können. Woran merke ich denn, ob ich mich liebe? Ich liebe mich, wenn ich Ja sage zu meinen Stärken und zu meinen Schwächen. Beides gehört zu mir. Ich liebe mich, wenn ich mich ernst nehme und ich denke, alle anderen sind wichtiger als ich. Und ich liebe mich, wenn ich Grenzen setzen kann. Ich muss auf mich aufpassen. Jesus sagt in seinem Wort, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Es ist meine Aufgabe, auf mein Herz aufzupassen. Wenn ich immer sage, mein Mann muss auf mich aufpassen, meine Kinder müssen auf mich aufpassen. Nein, das können sie auch nicht. Sie können auch nicht meine Gedanken lesen. Wenn es mir nicht gut geht, dann muss ich es ihnen sagen. Hör mal, es geht mir nicht gut. Kannst du mir vielleicht heute helfen? Kannst du mir vielleicht mal einen Kaffee kochen oder das oder jenes? Ich würde mich so gerne mal ausruhen oder ich brauche mal eine Auszeit. Das muss ich sagen. So oft erwarten wir das von dem anderen. Aber ich sage manchmal scherzhaft, mein Mann, der liest die Zeitung, aber nicht meine Gedanken. Und ich kann auch seine Gedanken nicht lesen. Denn wenn er rausguckt und ich sage, Thomas, was denkst du gerade? Dann sagt er oft nichts. Ich sage, das geht nicht. Hüte dich davor zu sagen, es geht nicht. Doch, es geht. Es scheint zu gehen. Man ist wertvoll, einfach weil man ist. Und ja, ich habe viele Entscheidungen in meinem Leben getroffen und ich glaube, es ist wichtig, Entscheidungen zu treffen. Und ich habe auch eine Entscheidung getroffen, Menschen nicht zu beurteilen, nicht zu verurteilen, sondern sie einfach zu lieben, weil sie in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und ich möchte euch gerne eine kleine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe. dass es klingelte an unserer Tür. Unsere Kinder waren klein, 5 und 2. Und ja, es stand ein Penner vor der Tür, stinkend, dreckig. Und er sagte, können Sie mir bitte damals noch eine D-Mark geben? Und ich, geprägt von meiner Mutter, sage, nee, ich gebe kein Geld. Meine Mutter hat immer einen Teller Suppe gemacht oder ein Brot geschmiert. Sie können gerne reinkommen und ich mache Ihnen was zu essen, aber ich gebe Ihnen kein Geld für Alkohol. Und dann sagt er, das überlegen Sie sich bitte nochmal. Ich rieche doch und ich glaube nicht, dass Sie das gerne haben, wenn ich in Ihrer Küche sitze. Doch, habe ich gesagt, ich möchte gern, dass Sie reinkommen. Ich habe gerade Blumenkohl mit Kartoffeln und Spiegelei gekocht, weiß ich noch wie heute. Er kam, setzte sich hin, ich gongte, so habe ich meine Kinder immer gerufen, die kamen. Unsere Tochter, 5 Jahre alt, guckt rein und sagt, Mama, ich habe heute keinen Hunger. Und ging wieder hoch. Unser kleiner Sohn, so 2,5, 2, 3 Viertel, sagte, oh, wir haben heute Besuch, Mama. Ja, ich sag, wir haben Besuch. Wie heißt der Mann denn? Ich sag, weiß ich nicht, frag ihn. Wie heißt du denn? Manfred, sagte er. Manfred, hast du auch Kinder? Manfred sagte, das weiß ich nicht, mein Junge. Ich dachte, jetzt wird's ernst. Huh, das weiß ich nicht. Mama, warum weiß der das nicht? Ich sag, weiß ich nicht, frag ihn. Ja, also hat er gefragt, warum weißt du nicht, dass du Kinder hast, Manfred? Ja, sagst du, mein Junge, ich bin zur See gefahren und da weiß man nicht, ob man Kinder hat. Okay. Ich merkte, wie ratter, 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 er ist zur See gefahren. Dann habe ich gedacht, ich bete jetzt mal. Ja, sagt er, das mache ich auch immer. Also haben wir gebetet. Und dann hat er noch weiter so ein bisschen erzählt und mein Sohn war wirklich vorbildlich, wie er sich mit diesem Mann unterhalten hat. Irgendwann sagte der Mann, ich glaube, ich gehe jetzt wieder. Und dann sagt er zu meinem Sohn, du hast eine gute Mama. Das machen nicht viele, mich zum Mittagessen einladen. Und er ging und ich dachte, was habe ich für ein Recht, diesen Mann zu verurteilen? Was weiß ich, was ihm passiert ist, warum er so geworden ist, wie er geworden ist. Wenn ich kein liebevolles Elternhaus gehabt hätte, vielleicht wäre ich jetzt auch auf der Straße. Was habe ich für ein Recht, ihn zu verurteilen? Und das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich werde jeden Menschen ehren und achten, weil er ein Mensch ist und ihn nicht verurteilen. Und dann habe ich gedacht, ob Jesus mich gerade besucht hat. Und dann kam sofort mein Verstand, pass auf, Manfred wird morgen wieder vor der Tür stehen. Manfred ist nie wiedergekommen, aber in meinem Herzen ist er ganz, ganz tief drin. Interessanterweise hat dieser Sohn, Andreas heißt er, der ja da schon so die Beziehung zu diesem Menschen hatte, als der sein erstes Geld verdient hat, er studierte dann in Aachen, hat er sein erstes Geld verdient und dann hat er gesagt, Jesus, das erste Geld schenke ich dir. Was soll ich damit machen? Und er hatte den Eindruck, lade einen Obdachlosen ein. Und dann ist er durch die Stadt gegangen, hat gesagt, Jesus, welchen Obdachlosen von den vielen soll ich denn fragen? Dann hatte er einen und sagt, darf ich dich einladen zum Essen? Ja, sagt er, darfst du. Und dann hat er ihn gefragt, warum er obdachlos geworden ist. Dann sagt er, Mama, du glaubst es nicht, er war Manager. Dann hat er seine Frau verloren, weil er zu viel gearbeitet hat, die ist fremdgegangen. Dann hat er seine Kinder nicht mehr gesehen, dann hat er Alkohol getrunken, dann hat er seinen Job verloren und jetzt ist er auf der Straße. Mama, überleg dir mal, das ist ein Obdachloser gewesen. Und dann musste ich wieder an Manfred denken. Herr, schenke mir Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Das ist ein Vers, der bei uns in unserem Flur hängt. Herr, schenke mir Mut, die Dinge zu ändern, die ich nicht ändern kann. Und schenke mir Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Vieles kann man nicht ändern in seiner Biografie. Aber man kann auch mit Mut drangehen, Dinge zu ändern, die man ändern kann. Und ich wünsche uns das, dass wir das herausfinden. Der dritte Teil ist, Gott gibt uns das Werkzeug des Dankens in Krisen. Im 1. Thessalonikerbrief steht, seid dankbar in allen Dingen. Mittlerweile lese ich viel in der Bibel, ich lese auch solche Bibelverse. Und ich bin ein sehr rebellisches kleines Mädchen, vielleicht naiv in vielen Dingen, aber rebellisch. Und dann sagt mein Verstand, das geht nicht. Seid dankbar in allen Dingen, das geht nicht. Also Gott, ich glaube dir, dass dein Wort Macht und Kraft hat, aber das geht nicht. Also das kannst du wirklich nicht von mir verlangen, dass ich in allen Dingen dankbar sein soll. Und dann mache ich immer so einen Deal mit Gott. Dann sage ich, okay Gott, die nächsten 4 Wochen gebe ich dir Gelegenheit, mir das zu zeigen, dass das stimmt, dieser Vers. Ich werde nichts anderes tun, als über diesen Vers nachdenken und diesen Vers leben. Aber bitte stell dich dazu. Und das habe ich schon mit ganz vielen Bibelversen gemacht und es ist erstaunlich, was man erleben kann. Also ich habe gesagt, Gott, zeig mir, dass das stimmt, dass man das machen kann. Dann saß ich bei uns im Gottesdienst und unser Prediger erzählt folgende Geschichte. Ein Prediger im letzten Jahrhundert wird in einer Herberge bestohlen. Und dann schreibt er Folgendes in sein Tagebuch. Danke, dass es das erste Mal war, dass man mich bestohlen hat. Danke, dass sie mir nicht alles weggenommen haben. Danke, dass sie nur mein Hab und Gut genommen haben und nicht mein Leben. Danke, dass ich den Dieben vergeben kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sitze da und bitte Gott, mir diesen Vers zu erklären und dann kommt diese Hammergeschichte. Mir liefen die Tränen runter. Der Priester hat wahrscheinlich gedacht, also so schlimm ist die Geschichte auch nicht. Wo meint die Frau denn jetzt? Aber ich war so berührt, weil ich denke, Gott, du hast geantwortet auf mein Gebet. Und ich habe gedacht, so ein Mensch möchte ich auch werden, der in jeder Situation dankbar ist. Und wenn man sowas ernsthaft betet, lässt Gott das auch geschehen. Also 2 Wochen später, wir kommen von einem Kurzurlaub zurück, Wohnmobil mit unseren Kindern. Und ich sage zu meinem Mann, hör mal, ich gehe schon mal in den Keller, hol schon mal Brot raus und ein Gericht. Ich hatte ja vorher gut vorgesorgt. Gehe in den Keller, auf dem Weg runter merke ich schon, hier riecht irgendwas komisch. Gucke und dann ist die Tür auf des Gefrierschranks und es ist alles abgetaut. In dem Moment denke ich, wie war das mit der Geschichte? Mal gucken. Danke, dass es das erste Mal war, dass ich bestohlen wurde. Ja, ich sage, Bingo, Gott, hast du gewonnen. Das ist noch nie passiert. Jesus, ich danke dir, dass es das erste Mal ist, dass mein Gefrierschrank abgetaut war. Danke, dass sie mir nicht alles genommen haben. Oh, ich denke, das gibt's ja nicht. Ich habe 2 Gefrierschränke. Es war aber nur einer abgetaut. Ich sage, auch das stimmt. Jesus, ich danke dir, dass nur ein Gefrierschrank abgetaut ist. Danke, dass sie nur mein Hab und Gut genommen haben und nicht mein Leben. Ja, denke ich, da weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ich bin so ein Sparbrötchen. Wenn ich früher nach Hause gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich die Tür zugemacht, so halb angedaut ist, vielleicht doch noch gegessen. Oder ja, vielleicht, ich hatte Hähnchen drin, vielleicht hatten die Salmonellen, keine Ahnung. Also der Vers weiß ich nicht so richtig. Danke, dass ich den Dieben vergeben kann. Tja, mein Mann sagt immer, Ute, im Allgemeinen ist man selber schuld. Okay, habe ich gesagt. Danke, dass ich dem vergeben kann, der den Gefrierschrank die Tür aufgemacht hat. Entweder mein Mann oder meine Kinder oder wenn ich es sein sollte, ich. Und dann hatte ich so eine Freude in mir. Meine Kinder kamen runtergelaufen und sagten, Mama, was machst du denn so lange da unten? Boah, was stinkt das denn hier? Ich sage, ich lerne gerade danken. Wie bitte, Mama? Danken lernst du gerade? Ich verstehe gar nicht. Ich sage, erzähle ich euch später die Geschichte. Und dann habe ich noch danke, dass wir ja genug Geld haben, um neue Sachen zu kaufen. Wir müssen jetzt nicht hungern. Wir müssen jetzt nicht 3 Wochen nur Wasser und Brot essen. Boah, ich hatte so eine Freude. Ich habe mich gleich dran gemacht, habe die Arbeit gehabt, die ganzen Gerichte wegzuschmeißen und so. Rebellisch sein, schimpfen, kostet so viel Kraft. Und ich war Meister darin, mich aufzuregen und zu schimpfen über alles Mögliche. Und ab dem Zeitpunkt, wer mal auf meiner Internetseite war, der sieht, dass das mein Lebensmotto geworden ist. In jeder Situation danke ich. Und kurz danach war es so, dass ich meine Tochter zum Flughafen bringen wollte. Sie wollte nach England fliegen. Es war herrlichster Sonnenschein und wir fuhren und so 7 Minuten vor dem Flughafen auf einmal rattert es. Wir kamen noch mit Mühe und Not zum Stehen. Vorne Platter. Wir konnten nicht weiterfahren. Und Christine fing schon an, wie soll das denn jetzt weitergehen? Ich sage, Christine, wir danken jetzt erstmal. Nee, sagt sie, Mama, das kannst du nicht von mir verlangen. Doch, ich sag, ich habe mir das zum Lebensmotto gemacht. Jesus, ich danke dir jetzt für diesen Platten. Ich bin gespannt, wie Christine zum Flughafen kommt und wie das hier weitergeht. Also wir steigen aus, hinter uns hält ein Auto und sagt, kann ich Ihnen irgendwie helfen oder so? Ne? Ich sehe, Sie haben Platten und so. Ich habe das ja ehrlich gesagt schon kommen sehen. Also das wackelte so komisch oder so. Und da habe ich gesagt, ja, meine Tochter muss dringend zum Flughafen, sonst verpasst sie den Flug. Ich weiß nicht, ob Sie da helfen können. Und dann sagt der Mann, ja, wir wollten auch gerade zum Flughafen. Wir können Sie mitnehmen, wenn Ihre Tochter das erlaubt. Meine Frau ist auch im Auto, ne, zu ihrem. Gut, dass Sie ein gutes Gewissen haben. Und da habe ich sie angeguckt. Ich sage, Christine, würdest du das machen oder würdest du das nicht machen? Ne? Und dann sagt sie, ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ja, mache ich dann, ja. Also haben wir uns verabschiedet, sie fuhr weg. Und dann habe ich gesagt, gut, Jesus, das erste Problem haben wir gelöst. Was machen wir jetzt mit meinem Rad? Ich habe ja einen Frauen, ich habe ja einen Kurs mitgemacht, dass ich selber wechseln kann, denn das Rad, aber das funktioniert nie so gut, weil die Muttern so fest sind. Also, und ich habe so ein weißes, schönes Kleid an. Muss ich das jetzt wirklich selber machen? Oder hast du dafür auch noch eine Lösung? Na, gucke ich auf einmal so schräg gegenüber, stehen zwei Italiener vor ihrem Pizzeria, gucken mich die ganze Zeit an. Und ich denke, demütige ich mich jetzt und gehe rüber und bitte die um Hilfe? Oder mache ich selber? Also ich bin rübergegangen, habe die beiden Italiener angesprochen, habe gesagt, sie sehen, ich habe einen Platten. Ja, wir sind schon die ganze Zeit am Gucken, was sie jetzt machen mit dem schönen Kleid, mit ihrem Auto und so. Wir haben gerade nichts zu tun und so. Ja, ich sag, könnten Sie mir helfen? Würden Sie mir den Reifen wechseln? Ja, das wäre uns ja eine Ehre, sagten die. Ja, ich sagten doch, haben Sie alles dabei? Ja, ich sag, ich habe alles dabei. Ja, also sind sie rübergekommen, haben mir ganz schnell den Reifen gewechselt, das Rad gewechselt. Und da habe ich noch gesagt, darf ich Ihnen dafür was geben? Nein, das ist uns eine Ehrensache. Ja, und schon war ich auf dem Rückweg. Und ich hatte eine gute Laune. Ja, früher wäre ich nach Hause gekommen, wie eine Bildzeitung. Thomas, stell dir vor, was mir passiert ist. Kurz davor hatte ich einen Platten. Dann wusste ich nicht, wie ich Christine zum Flughafen war. Dann habe ich ein Taxi gerufen. Dann ist das Taxi gekommen. Dann musste ich den ADAC rufen. Dann haben wir das... Nur Bildzeitung. Und jetzt habe ich gesagt, Thomas, stell dir vor, was Danken bewirkt. Ich hatte sofort jemand, der meine Tochter zum Flughafen gebracht hat. Ich hatte sogar noch jemand, der mir das regelt. Es war einfach schön. Und ich habe, guck mal, und jetzt bin ich schon so früh wieder da. Es ist unglaublich, was Danken bewirkt. Und ich mache das wirklich immer. Dankbarkeit gibt meinem Leben Stabilität. Auch als ich 2012 mit einem großen epileptischen Anfall auf der Intensivstation landete, Gehirntumor, habe ich gesagt, Jesus, ich danke dir, dass es an einem Sonntag passiert ist. Ich danke dir, dass mein Mann und mein Sohn da waren. Nicht auszudenken, es wäre an einem Montag passiert. Ich läge da irgendwo in der Waschküche, keiner hätte mich gefunden. Ich danke dir, dass ich in einem Land lebe, wo es Ärzte gibt. Ich danke dir, dass ich versorgt sein kann. Ich habe nur gedankt. Ich kann euch Mut machen. Danken ist eine unglaubliche Kraft. Psalm 23 können viele von uns auswendig. Und der fünfte Vers ist, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Dieses Bild hat eine psychisch kranke Frau gemalt, die depressiv ist. Und mir sagt dieses Bild so viel und es geht mit mir Tag für Tag rum. Die Maus bin ich, der Käse werden wir gleich noch gucken, dann gibt's eine Käseglocke und drüber ist die Katze, die Maus fressen will. Wer ist das, die Katze? Das kann Corona sein, das kann Lebensängste sein, das kann aber auch vielleicht mein Mann oder mein Kind sein, was mich gerade attackiert. Alles, was mir Angst macht, ist diese Katze. Und der Käse ist das, was Gott uns deckt, womit er uns den Tisch deckt. Mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Vergebungsbereitschaft, mit Geduld. Was immer du brauchst, steht auf dem Tisch. Und viele von uns verhungern am gedeckten Tisch. Und ich habe gesagt, ich will nicht mehr verhungern am gedeckten Tisch. Egal, was mir passiert, ich will gucken, Jesus, womit deckst du mir den Tisch und zugreifen und das umsetzen. Ja, also Dankbarkeit gibt meinem Leben Stabilität. Der vierte Teil, Gott prüft uns in Krisen und lehrt uns, seine Gebote ernst zu nehmen. Im 5. Mose im Alten Testament steht, so erkenne doch in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat. Ich war junger Christ, habe diesen Bibelvers gelesen, habe gesagt, das ist ja interessant, Gott erzieht mich, habe ich nur gar nicht gemerkt. Und dann habe ich Leute gefragt, die schon länger mit Gott unterwegs sind, habe gesagt, wie hat Gott dich erzogen, wie hat er dich erzogen? Und die Leute waren total baff und sagten, erzogen, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und dann habe ich gedacht, macht er das so sanft, dass wir das nicht mitkriegen oder wie geht das? Auf jeden Fall war ich neugierig, ob Gott erzieht. Wir lebten in einer Reihensiedlung, 5 Häuser nebeneinander und dann wieder 5. Und in einer Nacht wird bei uns in allen Garagen eingebrochen. Die Polizei kommt und fragt jeden, was ist bei Ihnen weg? Also bei mir war es das Fahrrad, war aus der Garage geschlossen. Und die Polizei fragt, war die Garage abgeschlossen? Oh nein, dachte ich. Aber wenn ich jetzt Nein sage, kriege ich auch das Fahrrad nicht zurück von der Versicherung. Aber kurze Überlegung, nein, ich sage, ist nicht abgeschlossen. Ja, war denn das Fahrrad wenigstens abgeschlossen? Nein, ich sage, war auch nicht abgeschlossen. Dann meinte er noch sagen zu müssen, dann haben sie es dem Dieb aber leicht gemacht. Naja, ich sage, so kann man es ja auch nicht sagen, oder? Doch, sagt er, sage ich aber so. Er war weg und dann habe ich gesagt, Jesus, du kennst den Dieb und du weißt, wo er jetzt ist. Ich bitte dich, dass du ihm ein schlechtes Gewissen machst, dass er das Fahrrad zurückbringt. Das ist jetzt die naive Ute in mir, ne? Die naive Ute, die einfach sagt, du kannst doch alles, warum bringen wir noch das Fahrrad zurück? Kurz danach kommt eine Freundin 3 Tage später zu Besuch und sagt, na, wie geht's denn so? Und ich erzähle und ich sage, ja, mein Fahrrad ist im Moment weg, das ist blöd und so. Ja, sagt sie, kriegst du das denn von der Versicherung wieder? Nee, ich sage leider nicht, weil es war nicht abgeschlossen. Dann sagt sie, wie war nicht abgeschlossen? Du kannst doch bei der Versicherung einfach sagen, dass es abgeschlossen war, das kriegt doch keiner mit. Ja, ich sage, weißt du, ich diene einem großen Gott und der große Gott, der hat gesagt, du sollst nicht lügen, das ist sogar einer seiner Hauptgebote. Und das kann ich nicht, ich kann nicht lügen. Und dann sagt sie, ach, Christsein kostet dich was. Das ist auch so ein Satz, den ich nie wieder vergessen habe. Christsein kostet dich was. Wo kostet mich Christsein was? Wenn ich merke, okay, die Verkäuferin hat statt 3 Hosen nur 2 gebongt oder sie hat 10 Euro zu wenig mir rausgegeben. Oder ich weiß noch, mein Sohn hatte eine Scheibe kaputtgeschlagen mit dem Fußball und ich wollte dann eine neue Scheibe kosten und er sagt, ja, hier 10 Euro, dann nehmen Sie sie mit. Nee, ich sage, ich will eine Rechnung haben. Nee, das gibt's aber doch nicht. Jetzt eine Rechnung, wofür brauchen Sie eine Rechnung? Lassen Sie uns das einfach so machen. Nee, ich sage, ich mache keine Schwarzarbeit. Oh. Wo kostet mich Christian was, meine Meinung zu äußern? Eine Woche später komme ich mit meinen Kindern nach Hause, kommt ein Nachbar mir entgegen, sagt, Ute, warst du schon an deinem Briefkasten? Nee, sag ich, was denn? Ja, ich glaube, dein Fahrrad ist gefunden worden. Nee, ich sag, komm, damit macht man keine Witze. Nee, sagt er, aber die Polizei hat doch einen Zettel reingeteilt. Es wäre ein Fahrrad gefunden worden. Aber der Dieb hätte zugegeben, dass es aus einer unverschlossenen Garage unverschlossen gewesen wäre. Und nur wer das sagen kann, dem gehört das Fahrrad. Und wir haben alle gesagt, bei uns waren Garagen abgeschlossen und die Fahrräder waren abgeschlossen. Es muss dein Fahrrad sein, Ute. Ich die Polizei angerufen, war nach Hause, war wirklich da drin. Ich angerufen, ich sage, mal, stimmt das wirklich? Haben Sie ein Fahrrad gefunden? Sieht so und so aus. Ja, ja, sagt er. Aber das sind die Merkmale. Nicht abgeschlossene Garage, nicht abgeschlossene Fahrrad. Ja, ich sage, das bin ich. Können Sie nachlesen im Polizeibericht. Ich sage, wann kann ich denn kommen? Ja, sagte, Sie können sofort kommen. Und dann kam ich und dann stand da das Fahrrad. Und ich habe das Fahrrad wiederbekommen. Also wir kriegen nicht alles wieder, aber wir kriegen viel wieder, worum wir beten. Und nachdem unser Sohn auch ein Fahrrad wiedergekriegt hat, habe ich das bei uns in der Gemeinde erzählt. Kurz danach wird bei einer Frau ein Auto gestohlen. Da hat die gesagt, Gott, wenn du Ute ein Fahrrad wiedergeben kannst und ihrem Sohn auch, dann will ich mein Auto wieder haben, in Jesu Namen. Die hat das Auto wiedergekriegt. Es ist schon enorm, wie viel Satan uns wegnehmen will, sage ich jetzt mal so. Das ist der Durcheinanderbringer, der Zerstörer und wie viel der uns wegnehmen kann, auch jetzt in Corona-Zeiten. Es ist unglaublich. Wir dürfen uns nicht mehr treffen, wir dürfen nicht mehr singen. Es ist doch unglaublich, was wir uns alles wegnehmen lassen. Letzter Punkt. Gott gibt uns in Krisen das Werkzeug des Vergebens. Was ist, wenn andere schuldig an uns werden? Wir schreiben das Jahr 2000, ist zwar schon etwas her, aber da habe ich es gelernt und deswegen möchte ich es gerne erzählen. Ich bekomme die Diagnose Verdacht auf Eierstockkrebs. Und der Arzt sagt, bitte gehen Sie sofort ins Krankenhaus. Damals noch Mutter von 7 kleinen Kindern. Ich bin da erst zu Thomas gegangen, weil der auch im Krankenhaus arbeitet, im Nachbarhaus. Wir haben dann nochmal gebetet zusammen, weil wir immer glauben, dass Gott der Arzt ist, der jetzt sofort heilen kann. Immer. Und wir haben gebetet, dass dieser Tumor sich auflöst in Jesu Namen. Und dann bin ich voll Hoffnung nach nebenan gegangen, in die Gynäkologie. Habe gesagt, ich habe eine Einweisung hier, Verdacht auf Eierstockkrebs. Bitte gucken Sie nochmal nach, was raten Sie mir? Ja, der Arzt hat es aber bestätigt, Gott hat ihn nicht geheilt. Und der Arzt sagt, ja, ich kann das bestätigen. Und ehrlich gesagt, wenn Sie meine Frau wären, würde ich gleich total Operation vorschlagen. Wir haben uns darauf eingelassen, ich bin operiert worden. Und am nächsten Tag sagt er zu mir, Frau Horn, wir haben gute Nachrichten, es war kein Krebs, es war nur eine Zyste. Und ich denke, in 3-4 Tagen wird es Ihnen viel besser gehen und dann können Sie auch bald wieder nach Hause. Aber es sollte anders kommen, Ich hatte wahnsinnige Schmerzen und es ging mir ganz dreckig. Und ich habe immer gesagt, ich kann nicht aufstehen, ich habe so Schmerzen. Gut, dann wurden die Schmerzmittel erhöht. Man guckte, drückte im Bauch, Bauch war weich, alles gut. Und am vierten Tag sagt die Schwester zu mir, so Frau Horn, jetzt haben Sie 3 Tage im Bett gelegen, heute ist Schluss, Sie stehen jetzt auf, ich hole Ihnen kein Wasser mehr, ich gebe Ihnen nichts mehr zu essen. Ich nenne die Frau Schwester Rabiata. Manchmal brauchen wir so eine Schwester Rabiata, die uns ein bisschen Dampf macht. Aber da war es nicht ganz so richtig. Ich habe dann gesagt, ja, ist gut, okay, dann helfen Sie mir bitte aufstehen. Und sie hat mir das Essen an den Tisch gestellt. Ich stand auf, setzte mich hin und in dem Moment, wo ich mich hinsetze, platzt die ganze Naht auf und Eiter spritzt raus. Jetzt wussten wir, warum ich so starke Schmerzen hatte. Sofort war alles anders. Der Arzt wurde gerufen, ich wurde isoliert, ich kriegte Infusionen und sie bangten um mein Leben. Und dann hat der Arzt, der mich operiert hat, gesagt, Frau Horn, das ist 11:55, dass das alles in den Bauchraum durchbricht. Ich muss Sie sofort wieder operieren. Ich sage, tut mir leid, kann ich nicht. Erst diese Wahnsinnsdiagnose, jetzt 4 Tage rasende Schmerzen. Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr, wieder durch eine Operation zu gehen. Und in der Bibel steht aber im Jakobusbrief 5, dass wir die Ältesten rufen können. Die können für uns beten und dann geht's besser mit uns. So habe ich unseren Pastor angerufen und die Ältesten kamen, haben mich dann mit Öl gesalbt und haben für mich gebetet. Und dann merkte ich, wie langsam ein bisschen Kraft wieder zurückkam und dann habe ich eingewilligt in die Operation. Dann lag ich am nächsten Tag wieder auf dem OP-Tisch und der Arzt hatte gesagt, Frau Horn, ich muss die Naht offen lassen. Ich kann die nicht zuheilen und das dauert Monate, bis die dann zugewachsen ist. Aber ich kann es nicht. Es ist ein Kunstfehler, wenn ich das zunähe. Und mein Mann, der selber Operateur ist, der hat dann gesagt, weißt du was, Ute, das Einzige, was wir machen können, ich gehe mit rein und wenn ich das meine, verantworten zu können, dann schließen wir die Wunde und ich unterschreibe, dass das kein Kunstfehler ist. So ging er mit rein und hat dann auch das beschlossen, es wird zugenäht. Ich wachte auf und er sagt, Ute, wir haben deinen Bauch zugenäht, aber es kann sein, dass du in 2 Wochen wieder operiert werden musst, weil es war nicht eindeutig. Ich bin dann nach Hause entlassen worden, ging zu meinem niedergelassenen Gynäkologen, erzählte ihm, was alles passiert ist und er sagte, Frau Horn, Sie haben Pech und nochmal Pech gehabt. Und dieses dreimalige Pech hat mich wachgerüttelt. Ich habe gesagt, nein, das war nicht nur Pech. Es sind auch Ärzte an mir schuldig geworden. Sie haben sich auf den Druck der Hände verlassen und sie haben nicht die richtige Diagnose gestellt. Sie hätten einen Ultraschall machen müssen, haben sie aber nicht. Dann hätten sie die Eiteransammlung gesehen. Und sie waren auch nicht liebevoll zu mir. Diese Schwester Rabiata war nicht liebevoll. Und sie haben mir auch nicht geglaubt. Die Menschen sind an mir schuldig geworden. Und dann habe ich den Schlüssel gefunden. Was ist Vergebung? Vergebung ist Ansehen der Schuld und dann im Sinne Gottes handeln. Vergeben. Ich sag, Gott, ich werde sie nicht verurteilen. Du wirst eines Tages, bist du ihr Richter und sie werden vor deinem Richterstuhl stehen und dann müssen sie Rechenschaft ablegen. Aber ich will es nicht. Ich werde sie nicht anklagen. Ich werde nicht den Richterspruch fühlen. Ich vergebe. Ich gebe dir das Recht auf Rache. Ich lasse meinen Wunsch, mein vermeintliches Recht auf Rache los. Und ich sage, ich vergebe die Schuld. Ich entschuldige sie nicht. Ich verharmlose sie nicht und ich verdränge sie nicht. Und viele von uns sagen, ich darf doch einen Menschen nicht schuldig sprechen. Ich darf doch nicht sagen, du bist schuldig an mir geworden. Schon gar nicht Eltern oder Geschwister oder so. Aber es gibt keine perfekten Menschen. Auch ich werde an meinen Kindern schuldig. Das Einzige ist, dass wir um Entschuldigung bitten können. Aber ich kann nicht sagen, ja, ich hätte sagen können, na, ist ja nochmal gut gelangen oder, ach ja, so schlimm war das ja gar nicht. Oder, naja, der Arzt, der die Dopplerschalluntersuchung macht, der war in Urlaub, was alles stimmt. Aber das hilft mir nicht. Mir hilft nur, Schuld angucken und dann im Gottessinne handeln, zu vergeben. Und das habe ich dann gemacht und interessanterweise schon am nächsten Tag fing es an, mir besser zu gehen und ich bin langsam wieder ins Leben zurückgekommen. Aber es war wirklich eine sehr, sehr harte Zeit. Haben wir hier irgendwo eine Uhr? Nein. Dann will ich noch eine Sache sagen und dann komme ich zum Schluss. Ich glaube, dass wir eine Begegnung mit dem lebendigen Gott brauchen, um geheilt zu werden. Und Ich habe das sehr klar erlebt, als ich die erste von 5 Fehlgeburten hatte. Ich hatte nach 2 Kindern, war ich wieder schwanger und habe in der 11. Schwangerschaftswoche dann das Kind fehlgeboren. Es war Gründonnerstag. An Karfreitagmorgen versuche ich in der Bibel zu lesen. Ich versuche zu beten, aber es geht nicht. Ich bin nur am Weinen. Und man darf weinen. Man darf weinen. Die Seele weint. Und dann hatte ich wieder so eine Begegnung mit Gott, dass in meine Gedanken hinein kam die Frage, warum weinst du? Und ich habe sofort gesagt, weil du mir mein Kind weggenommen hast. Und dann kamen diese Gedanken wieder. Für deine beiden anderen Kinder musst du noch viel beten und kämpfen, dass sie den Weg zu mir finden. Dieses Kind hat das Ziel seines Lebens erreicht. Es ist bei mir. Und das hat mich so tief getröstet, dass ich nie wieder darüber geweint habe. Und ich habe eine tiefe Gewissheit in mir, dass alle fehlgeborenen Kinder, alle abgetriebenen Kinder, dass sie nicht irgendwo im Mülleimer landen, sondern dass die bei Jesus sind und dass er sich ihrer annimmt. Und das ist das, was ich meine. Wenn wir eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben, dann passiert Heilung. Und das wünsche ich uns allen. Danke fürs Zuhören.